SWR 2 Wissen.
Wo die Brandung des Südatlantiks gegen die Dünen der Namib-Wüste rollt, haben sie gelebt. Von Muscheln und Austern haben sie sich ernährt. Doch das Meer, aus dem sie aßen, konnten sie nicht trinken. Wenn die wenigen Süßwassertümpel hier trocken fielen, mussten sie Wasser suchen. Die Rettung hatten sie immer vor Augen.
Die Felsbilder der Namib. Eine Expedition in die Steinzeit. Von Martina Keller und Michael Weißfeld.
Viertausend Jahre später führt eine Schotterpiste von dem Küstenort Henches Bay schnurgerade in die Wüste hinein. Die Luft flirrt über der ausgeglühten Ebene und täuscht unsere Augen. Weit voraus, unter dem Horizont, scheint sich ein zweites Meer zu dehnen. Darüber schwebt, unwirklich, ein nachtblauer Schatten nur, der Berg.
Diesen Weg müssen sie gegangen sein, weil sie hofften, dass die Quellen am Brandberg noch fließen. Es waren Steinzeitmenschen, Jäger und Sammler. Sie trugen einfache Werkzeuge bei sich. Stöcke zum Ausgraben von Würmern und essbaren Wurzeln, Pfeil und Bogen für die Jagd und Pinsel aus feinen Tierhaaren für die Kunst.
Als wir dem Brandberg näher kommen, verschwindet das imaginäre Meer zu seinen Füßen. Aus dem bläulichen Schatten wird ein wuchtiges Massiv, gekrönt von zackigen Gipfeln. Darunter ein weiter Faltenwurf aus Klüften, Schluchten und Vorgebirgen. Zwischen zwei Hügelketten fahren wir, wie zwischen zwei offenen Armen, auf den Berg zu. Die Reifen mahlen im Sand eines trockenen Flussbetts. Die Sonne hinter uns steht tief.
Januar 1982. Am Fuß der Naib-Schlucht. Ein angenehmer Ort mit vielen Bäumen. Ihr Blattwerk ist im Moment spärlich, deshalb geben sie nicht genug Schatten. Die beiden besten Bäume, die wir finden, stehen 20 Meter auseinander. Einer für das Zelt, der andere für das Auto. Der Boden ist trocken.
Pass mal auf, warte mal gerade, Marie.
Ja?
Pass mal auf, das ist der, was grundsätzlich auf jeden Fall mit...
Ja, ich weiß, da gehe ich nicht dran.
Da ist auch Müsli drin, deswegen guck erst mal, bevor du Müsli hinlegst. Leg alles, was da drin ist, erstmal aus.
So, wir brauchen auch nicht alle Streichhölzer.
Da sind nämlich, pass auf, hier sind Nudeln und Reis für die erste Woche, beziehungsweise so.
Also ich muss das
ausräumen. Da ist außer Brot, ist da alles für die erste Woche eigentlich...
Am Fuß der Naib-Schlucht treffen wir die Kölner Felskunstforscher Tillmann und Marie Lenzen-Erz. Mit ihnen zusammen werden wir auf den Brandberg steigen und nach den Bildern der Steinzeitmenschen suchen. Das meiste, was wir auf dem Berg brauchen, werden unsere beiden Bergführer tragen, Angula Shipahu und Ephraim Matthäus vom Volk der Ovambo. Um 6 Uhr morgens brechen wir auf. Es ist noch dunkel und doch schon schwül. Der Mond verbirgt sich hinter einer Wolkendecke. Der Talhang ist weglos und mit großen Felsbrocken übersät. Mit dem Tageslicht kommen die Farben. Ocker, rosa, rotbraun, grau zeigt sich der Stein. Der Himmel ist noch immer bedeckt. Trotzdem wird es stetig wärmer. In der trockenen Luft verdunstet unser Schweiß sofort. 4 Liter Wasser trägt jeder von uns auf dem Rücken. Stündlich machen wir Pause und trinken. Der Vorrat schwindet schnell.
In Gruppen von 10 oder 12 Menschen waren sie in die Schlucht gestiegen. Die Frauen trugen die Säuglinge auf dem Rücken. die Männer die kleinen Kinder auf den Schultern. Alle waren nackt, bis auf die Felle, die sie um die Hüften geschlungen hatten. Sie waren durstig.
Wo die Schlucht sich in einen weiten Talkessel öffnet, bietet uns der Berg ein Obdach. Eine mächtige Felsplatte, die mit ihrer Schmalseite auf einer vielleicht 3 Meter hohen Stütze ruht, der Kranichfelsen. Mittag ist vorüber. Wir sind am Ziel. Wir lassen die Rucksäcke zu Boden gleiten und blicken in den Talkessel hinaus. Zwischen den Felsen sprießt spärlich hellgrünes Gras aus der roten Erde. Den trockenen Bachlauf entlang stehen grüne Akazien dicht an dicht, die Hänge hinauf nur noch vereinzelt. Weiter oben Geröll und nackter Fels unter einem weiten Rund von Graten und Gipfeln. Wir legen uns unters Felsdach auf den kühlen Stein, um auszuruhen und um uns in die Kunst zu versenken, für die wir diese lange Reise unternommen haben. Die Decke unserer Felswohnung ist seit Jahrtausenden bemalt. Wir erkennen einen Baum mit mächtigem Stamm und fein verzweigten Ästen, einen Kranich, stehend in stolzer Haltung, mit langem Hals, eine Schlange, deren Haut gemustert ist wie das Fell einer Giraffe.
29. Januar 1982. Unter dem Kranichfelsen finde ich eines der großartigen Bilder des Brandbergs. Ein Kranich ist im Flug gemalt, die anderen stehen. In meinen Augen ist das die klassische Behausung eines Medizinmannes. Eine enge Stelle, herausragende Malereien, eine beherrschende Aussicht. Wir bringen unsere Rucksäcke unter das Felsdach und bauen ein Bett.
Jetzt, viele Jahre später, ist dieses Bett noch unverändert. Eine Schicht aus trockenem Gras, eingerahmt von glatten Steinen. Hier hat Harald Pager geschlafen. Ein Grafiker aus Österreich, besessen von den Felsbildern. Ein Amateurforscher nur, aber so kundig, dass die Kölner Universität ihn beauftragte, die Bilder des Brandbergs zu dokumentieren. Die letzten 8 Jahre seines Lebens verbrachte Pager wie ein Eremit auf dem menschenverlassenen Berg. Er fand Hunderte von bemalten Felsen und leistete eine weltweit einmalige Arbeit. Auf jedes einzelne Bild heftete er eine durchsichtige Folie und zeichnete die Linien der Steinzeitkünstler mit Bleistift nach. Auf Pagers Spuren werden wir in den nächsten Tagen gehen.
It was a very hard life. Mainly because of the lack of water and lack of communication. It's a long climb up into the Brandberg, so it might take all day to get up to a site. He just stood all day with his easel, with the tracing, just copying. And he copied about 43 or 44,000 figures. Harald Pager was born in Römerstadt in Czechoslovakia.
Shirley N. Pager stammt aus Schottland, kurze, rot gefärbte Haare, freundliche Augen, ein Gesicht wie ein runder, heller Kieselstein.
End of 1939, the Germans occupied Czechoslovakia and he was called up into the German army. So the 5 years after his...
Harald Pager wurde 1923 im Sudetenland geboren, erzählt die Witwe. Als er gerade mit der Schule fertig war, marschierten Hitlers Truppen in die Tschechoslowakei ein. Pager wurde zur Wehrmacht eingezogen und blieb 5 Jahre im Krieg. 1952 wanderte er von Österreich nach Südafrika aus und verdiente sein Geld als Werbegrafiker in Johannesburg.
He worked as a builder and he saved up enough money to go to the art college. And he was in the college in Graz for 5 years. And 2 years after that, he emigrated to South Africa.
Shirley N. Pager lebt heute in Okahandja, einer Kleinstadt knapp 400 Kilometer vom Brandberg entfernt. In einem ovalen Rahmen an der Wand, Harald Pagers Gesicht, weit vorspringende Nase, kräftiges Kinn, ein gewinnendes Lachen aus dunklen Augen. In einem Arm ein Mädchen, unter dem anderen eine Brandyflasche. So hat sie ihn kennengelernt. So kam er auf die Partys, erzählt Shirley Ann. Er kannte viele Frauen, schöne Frauen. Damals fand er ein Buch über südafrikanische Felskunst und war sofort fasziniert. Der Autor nahm ihn mit auf den Drakensberg zu den Felsbildern dort.
And then this complete change, you know. I'm not a very social person either, so maybe he felt there was no need to keep up the pretense anymore. You know, I didn't like to go out to parties all the time. I enjoy parties and social occasions, but not all the time. So then maybe
he. Und dann kam dieser totale Wandel. Ich selbst bin nicht so gesellig, sagt die unscheinbare Shirley Ann. Ich liebe Partys nicht besonders. Bei mir konnte er so sein, wie er wirklich war. Er arbeitete dann an seinem Projekt auf dem Drakensberg und ich war bei ihm, erzählt die Witwe mit Stolz. Er schrieb ein Buch über die Felsbilder dort. 1977 bekam er die Chance, auf dem Brandberg zu arbeiten.
30. Januar 1982. Kranichfelsen. 12 Stunden kopieren. Sehr genussvolle Arbeit. Die meisten Figuren sind sehr klar. Meine Körperhaltung allerdings ist furchtbar. Ich kriege einen steifen Nacken, weil ich immer an die Decke gucken muss.
Ich hätte halt nicht gedacht, dass wir gestern noch Zeit haben, ein wenig auszuspannen. Mhm.
Ja. Aber sollen wir denn?
Der Morgenflieger.
Post.
Post im Flugzeug.
Wir sitzen vor dem Dach des Kranichfelsens. In der Nacht hat es geregnet. Jetzt ist der Himmel klar. Das Teewasser summt auf dem Feuer. Daneben hat Tillmann Lenzen Erz ein Luftbild vom Brandberg ausgerollt, das schon Paga mit sich trug. Mit feinen Nadelstichen hatte er darauf markiert, wo er Felsbilder gefunden hat. Die Wissenschaftler wollen heute dort hinauf, um die Bilder zu fotografieren und ihre Lage zu beschreiben. Wir kommen mit.
Da ist die Revier, hä? Kek ist so, da ist die Revier, da ist so. Und das ist so, das ist die Kopie. Die Kopie da, hä? Das ist sie da. Das ist die Kopie. And now, number 22. Das ist da so, das ist so. Can you Kek?
Der deutsche Forscher und die namibischen Bergführer verständigen sich in Afrikaans, der Sprache der burischen Herren, die zu Zeiten der Apartheid alle Schwarzen lernen mussten. Die Sonne steht schon hoch, aber ein kühler Wind streicht über die Hänge. Unser Ziel sind 3 große Felsbrocken, unter denen dorniges Gestrüpp hervorwuchert. Durch die Dornen hindurch sehen wir die Linien der Felsbilder. Hier war ein Lagerplatz.
Tagelang hat ein junger Mann gelauert und gepirscht, aber nicht mehr als eine Dassi-Ratte erlegt. Jetzt war er zum Lagerplatz zurückgekehrt, hatte seine magere Beute neben dem Feuer zu Boden gleiten lassen und sich 2 Rötelsteine gesucht. Er wollte sein Jagdglück wiederfinden. Er zerrieb die 2 Steine zu Pulver. Dann band er die feinsten Schwanzhaare der erlegten Ratte zu einem Pinsel zusammen, rührte das rote Pulver mit Wasser an und malte auf den grauen Felsen sich selbst. Einen schlanken Mann, die Jagdtasche umgehängt, einen kleinen Bogen und Pfeil in der Hand, mit leichtem Schritt.
Auf was für eine Blende kommst du?
16. Wohl soll ich vielleicht auf 11 gehen, damit ich.
Damit du.
Bisschen wegen Verwackeln.
Ephraim, kann die Haut Marie Kopf, die Kopf.
Ah, nee, komm.
Und da bleibt es uns, gell? Ja, so.
Grünchung. Grünchung.
Für unten, ja. Ja, ja, ja.
Nee. Okay.
Du hast das 28er, ne?
Ja, okay.
Wie viel kriegst du da? Eine Menge,
jetzt
ne?
Jetzt muss ich mal hier. Moment, guck mal, jetzt leuchtet hier mal aus. Jetzt kann ich liegen.
Ah ja.
Die kleine, energische Marie Erz breitet eine Zeltmatte übers stachelige Buschwerk und lässt sich mit dem Rücken darauf nieder. Jetzt liegt sie halb unter dem Felsen, der sich über ihr wölbt wie der Bauch einer Schwangeren. Für Fotos ist es hier zu schattig. Doch in der Sonne stehen Tillmann, Lenzen, Erz und Angula, Schipahu in den Händen kreisrunde Reflektoren. Sie fangen das Licht ein und spiegeln es unter den Felsbauch.
Hier ist eine kleine Ohrenschlange. Oh, oh. Ja. Eine süße kleine Ohrenschlange.
Ja. Die schönsten Fotos werden zusammen mit den Kopien Pagers in einer Katalogreihe veröffentlicht. 4 dicke Bände sind bisher erschienen, zu haben in den Buchläden der Hauptstadt Windhoek. Dort beeinflusst die Steinzeitmalerei mittlerweile die moderne Künstlerszene Namibias. Auf einem Hügel über der Stadt liegt das Theater im Park, ein helles Gebäude mit vielen Fenstern. Wer das Foyer betritt, setzt seinen Fuß auf Felskunstmotive. Der Boden ist violett, die Figuren darauf hellrot. Es sind Mischwesen. Halb Vogel, halb Giraffe, halb Mensch, halb Antilope.
We take them directly from the rock art in the Parger books on the Brandberg. And it just seemed to me that and rock art has an amazing power. Those figures are more than just bits of paint on a rock.
Niki Marais, Malerin und Illustratorin, leitet hier das Schattentheater. Wir treffen sie bei der Probe. Wir kopieren unsere Motive direkt von der Felskunst, sagt sie, so wie Pager sie abgepaust hat. So dicht am Original wie möglich. Sie zeigt auf die Schatten, die über den milchig-weißen Schirm ziehen. Eine Frau, ein dünner Mann, ein Springbock, die Regenschlange mit Ohren.
Once upon a time there was a woman who was expecting a baby. One day the labor pain was on and she gave birth to an egg.
Die Schauspielerin Amanda Tsingelwa liest ein namibisches Märchen vor. Figuren aus den Brandbergmalereien an Holzstöckchen geführt, agieren dazu auf dem Schirm.
The shadows on the screen and they are very very moving. They are complete. They touch everybody. There's no one that has seen a shadow in shadow theater that isn't moved by it in some way. And people come up to me and say, you know, we just loved your shadows. And when and people have such an emotional response to shadows, they go, oh, they are so 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 pleased by them. And you see, and children in particular, children respond incredibly strongly to shadows. The other day we were camping with my children in the Erongo, which is also a place with it's full of rock art.
Niemand könne sich den Schatten auf dem Schirm entziehen, sagt Niki Marais. Kinder reagierten noch stärker auf sie als Erwachsene. Sie habe kürzlich mit ihren Kindern vor einer Felswand gezeltet. Und die Kinder fingen an, um das Lagerfeuer zu tanzen und schrien sofort, guck mal, die Schatten. Sie posierten, standen in einer Reihe, tanzten miteinander. Das war alles ganz spontan. Und so ähnlich muss es gewesen sein in den alten Zeiten, als die Menschen in Höhlen mit Feuern lebten. Hier zwischen den 3 Felsen könnte ein Feuer gebrannt haben. Es warf die Schatten der Menschen auf die Felsen. Das war das erste Kino, schreibt der Schweizer Psychologe Peter Ammann, und eine Vorstufe der Malerei. Die Menschen hätten ihr Bild am Felsen nachgezeichnet, vielleicht mit einem Stück Holzkohle von der Feuerstelle. Ein ungeheuerlicher Schritt. Aus den zuckenden Schatten wird ein Bild. Der Fluss des Lebens spiegelt sich als Momentaufnahme im Felsen. Der Mensch reflektiert sich selbst.
Seit dem großen Wolkenbruch waren 2 Tage vergangen. Alle Quellen flossen jetzt wieder. Pfützen und Tümpel blitzten in der Sonne. Immer neue Gruppen wanderten in den Talkessel ein. Viele hatten ihren Schmuck angelegt. Geschliffene Perlen aus den Schalen von Straußeneiern. Am Abend leuchteten in der Weite die Lagerfeuer, dicht umdrängt von Menschen. Sie sangen, klatschten rhythmisch und tanzten. Sie bejubelten ihr Leben. Der Regen war gekommen. Er würde die Hänge mit frischem Grün überziehen. Dann würde sich das Wild wieder zeigen. Der Springbock und die Oryx-Antilope, deren Fleisch die Menschen stark und gesund werden lässt. Halbwüchsige Knaben hielten sich für den Aufstieg bereit, ängstlich und stolz zugleich. Morgen, noch vor Sonnenaufgang, würden sie zu einem besonderen Felsen hinaufsteigen, so hoch, dass nur der Himmel noch höher war.
Ein weiter Weg hinauf über nackte Felsen und Geröll. Die beiden Forscher, die wir begleiten, versuchen aus den Felsbildern das Leben der Menschen zu rekonstruieren. Zudem wissen sie, wie es in den wenigen Gemeinschaften zugeht, die noch heute als Jäger und Sammler im südlichen Afrika leben. So ähnlich, vermuten die Felskunstforscher, muss sich das Leben vor 4000 Jahren auf dem Brandberg abgespielt haben. Als wir etwa 2000 Meter Meereshöhe erreichen, wird der Berg grün, weil Wolken vom Atlantik sich in dieser Höhe meist als Tau niederschlagen. Hier wachsen Pflanzen, die wir noch nie gesehen haben. Zum Beispiel Euphorbia virosa, die wie ein Kaktus aussieht, mit wehrhaften Stacheln und Früchten wie reife Kirschen. Eine gefährliche Schönheit. Aus dieser Pflanze gewannen die Jäger der Steinzeit Pfeilgift. Endlich sind wir am Ziel. Ein Felsbalkon, ein Sims nur. Wir klettern vorsichtig hinauf.
Diese Stelle liegt ganz abseits, isoliert eigentlich von allen anderen, mit einem unglaublich schönen Rundblick sozusagen. Man kann die ganze Landschaft hier umarmen. Man sieht alles. Man sieht die Berge, man sieht die Gipfel, man sieht die Täler, man sieht Terrassen, man sieht das Umland, selbst mit den Trockenströmen dort draußen.
Zwei alte Männer hatten die Jungen hier heraufgeführt. Tagsüber fasteten sie, nachts aßen sie die wenigen Wurzeln und Beeren, die sie in der Umgebung fanden. Auch Wasser war knapp. Sie holten es in Straußeneiflaschen von einer weit entfernten Quelle. 10 Tage mussten sie hier aushalten. In dieser Zeit weihten die beiden Alten sie in das Wissen der Gemeinschaft ein. Danach galten die Jungen als Erwachsene und machten sich auf, Oryx-Antilopen zu erlegen.
Wir kauern auf dem schmalen Sims. Unter uns der Abgrund. Vor uns auf dem Felsen Menschenbilder, die den Jugendlichen einst gezeigt haben, wie sie leben sollen. Die Figuren auf dem Fels sind klein, unscheinbar. Sie gehen in langen Reihen hintereinander.
Die Kunst hier im Brandberg und weit in Namibia verbreitet, lebt davon, dass sie ein Bild von Menschen propagiert, das keine Besonderheiten aufweist. Wir wissen das aus Jäger-Sammlergesellschaften, dass keine Rangunterschiede entstehen, dass sich niemand hervortut, dass keiner aufgrund irgendwelcher Leistungen, Fähigkeiten sich irgendeine hervorgehobene Rolle herausnimmt. Ne?
Wir klettern behutsam von dem Felssims herab und queren einen steilen Hang. Unsere Blicke schweifen durch den weiten Talkessel. Unbewusst suchen wir ständig nach menschlichen Spuren. Eine Straße, einen Zaun, Gebäude. Am frühen Nachmittag rasten wir vor einem Felsüberhang, unter dem sich eine tiefe Grotte öffnet. Der Überhang ist bemalt wie ein Fries. Oryx-Antilopen treten wuchtig aus dem Felsen, in kräftigen Rot- und Brauntönen oder in kalkigem, gespenstischem Weiß. Die wenigen, viel kleineren Menschen sind mit knappen Strichen skizziert.
Vor diesem so üppig bemalten Felsen tanzten die Medizinmänner. Frauen saßen in der Mitte, singend und einen immer gleichen Rhythmus klatschend. Die Magier stampften im Kreis um sie herum mit Rasseln an den Fußgelenken. So lange, bis sie zusammenbrachen und sich in tiefer Trance in Tiere verwandelten. In Tiergestalt traten sie durch die bemalte Felswand hindurch ins Reich der Geister. Dort konnten sie Regen rufen und Antilopenherden anlocken.
Wie der Medizinmann sich in ein Tier verwandelt, ist auf diesem Felsen dargestellt. Wir sehen 3 Wesen, halb Mann, halb Strauß. Auf Stöcken tragen die Männer Straußenköpfe vor sich her. Aus ihren Gliedern wachsen Federn.
14. März 1983. Ein großes Felsbild wie dieses versetzt mir immer eine Art Schock. Wenn ich es sehe, verliere ich jede Hoffnung, diese Arbeit je zu beenden.
Harald Pager konnte sein Lebenswerk tatsächlich nicht mehr beenden. Er schaffte es nicht mehr, die letzten paar Dutzend Felsbilder, die er fand, zu kopieren.
And I used to say to him, you really must start writing it now, because he made lots of notes. I said, you must start writing up your findings.
Du musst anfangen aufzuschreiben, was du rausgefunden hast, habe sie immer wieder zu ihm gesagt, erinnert sich Parkers Witwe. Aber er antwortete nur, jemand anders wird meine Arbeit vollenden, wenn ich gestorben bin. 1983 erkrankte Harald Parker an Krebs. Aber er arbeitete weiter auf dem Berg. Er sei nur von Zeit zu Zeit heruntergestiegen wegen der Chemotherapie im Krankenhaus von Swakopmund, erzählt Shirley Ann Parker. Manche Menschen werden sehr krank von der Chemotherapie, aber er fuhr vom Krankenhaus zum Brandberg zurück und ging wieder an die Arbeit. Er starb 1985, 62 Jahre alt. Über sonnendurchglühte Plateaus und Hänge steigen wir hinab. Die roten Felsen und zwei zarte Wölkchen über ihnen sehen im warmen Abendlicht aus, als stünden sie in Flammen. Daureb nennen die Damara den Berg. Auf Deutsch Brandberg. Wer die Felsbilder gemalt hat, weiß niemand. Noch wie die Maler aussahen. Welche Sprache sie sprachen, ob sie Vorfahren eines der Völker waren, die heute im südlichen Afrika wohnen. Vor etwa 2000 Jahren hörten die Jäger und Sammler auf, Bilder auf die Felsen des Brandbergs zu malen. Damals begannen Hirten und Bauern, ihnen das Land in den Ebenen streitig zu machen. Diese Menschen malten nicht. Sie hatten sich Haustiere und Pflanzen dienstbar gemacht, fühlten sich vielleicht nicht mehr so vollkommen eins mit der Natur und ihren Geistern. Die Bilder, die wir gesehen haben, sind Zeugen einer wenig beachteten, nur scheinbar primitiven Steinzeitkultur. Aber aus ihrer Malerei erschließt sich eine ganze Kosmologie. Mit ihren Bildern beschrieben diese Menschen die Ideale ihrer Gesellschaft. Mit Bildern bauten sie Brücken zu den Geistern. Durch die bemalten Felsen hindurch reisten sie in imaginäre Welten. Mit ihrer Kunst beschworen sie den Regen und lockten Tiere an. Was die großen Kathedralen für Europa bedeuten, das sind für das südliche Afrika seine Felsbilder.